Ja, fürchte dich nicht, haben wir vorher gehört. So hat es der Vers begonnen, den wir der Melina mitgeben wollten. Und fürchte dich nicht ist auch was, was Gott immer wieder zu seinen Leuten sagt. Ich habe nochmal nachgeguckt, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht, habe ich in der, ich weiß gar nicht, in welcher Übersetzung ich nachgeguckt habe, in der Luther-Übersetzung, glaube ich, 100 Mal in der ganzen Bibel gefunden. So, das ist schon was, was irgendwie so scheinbar unser Leben begleitet, was irgendwie ganz wichtig ist für uns. Und ja, wir stehen momentan auch gerade in so einer Phase, wo man Furcht haben könnte, wo man Bedenken haben könnte, wie das alles wird, mit dem Umbau und mit dem vielen Geld, was wir da in die Hand nehmen müssen. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott auch uns heute sagt, fürchte dich nicht. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen was zu dem Thema sagen. Es geht heute um Josua. Ich weiß nicht, was euch so zu Josua einfällt, was ihr über den wisst. Also ich meine jetzt den biblischen Josua. Vielleicht kennt ihr ja noch einen anderen, aber der Josua in der Bibel. Vielleicht können wir ganz kurz zusammentragen. Was wisst ihr so über Josua? Okay, nicht alle auf einmal. Jericho, ja, da war er auch. Genau. Genau, er war der Nachfolger von Mose. Genau, er war einer der 12 Kundschafter, Fernspäher. Genau, und er war einer der 2 Menschen, die aus Ägypten ausgezogen sind, die in Kanaan angekommen sind. Also alle sind gestorben. Bis auf 2 Leute. Das war Josua und Kaleb, genau. Genau, das wollen wir gleich noch lesen. Fürchte ich nicht, ich bin mit dir. Gott hat es sehr ausführlich zu ihm gesagt. Genau. Einer, den wir persönlich vermutlich eher als mutig einschätzen würden, oder? Er hatte die Riesen gesehen und alle diese 12 Kundschafter, 10 dieser Kundschafter haben gesagt, Leute, das kriegen wir nie hin. Das kostet viel zu viel und das wird viel zu anstrengend und überhaupt. Und die Riesen sind viel zu groß. Und Josua und Kaleb haben gesagt, kein Problem, das kriegen wir hin. So, wenn ihr jetzt sagen würdet, was war das Problem vom Josua, dann schätze ich mal, dass die meisten von uns sagen würden, das Problem vom Josua war eher Selbstüberschätzung, dass er zu viel von sich hielt oder so, aber nicht unbedingt, dass er einen Mangel an Mut hatte. Und jetzt ist Mose gestorben. Sie sind noch nicht im gelobten Land. Mose, eine andere Geschichte, durfte nicht ins gelobte Land. So, Mose ist noch vorher gestorben und Jericho, genau, das war so der erste große Sieg von Josua. Aber noch bevor Jericho kam, da waren sie noch vorn, auf der östlichen Seite vom Jordan, sie sind ja von Osten her dann in das Land eingedrungen. Jetzt war Mose tot. Und das Volk steht vor dieser riesengroßen Aufgabe mit, ja, ich würde jetzt mal sagen, hauptsächlich nicht unbedingt kampferprobten Männern, ein Land einzunehmen, von dem sie wussten, da sind starke Bewohner drin, die Städte sind befestigt, es wird alles nicht so einfach. Aber Josua hat ja gesagt, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Und jetzt begegnet ihm Gott und ganz interessant, was Gott zu ihm sagt. Ich lese uns das vor, Josua 1, 6 bis 9, genau, ich lese einfach vor und wer die Bibel dabei hat, kann da nicht mitblättern. Am Anfang vom Buch Josua. Sei stark und mutig, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Du wirst es den Israeliten geben. Sei mutig und entschlossen. Bemühe dich darum, das ganze Gesetz zu befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche nicht davon ab. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua, der Mutige, der Kühne, der gesagt hat, klar kriegen wir das hin. Josua kriegt von Gott nicht die Botschaft, Josua, bilde immer nicht zu viel auf deine Stärke ein, das wird schon nicht ganz so einfach. Du weißt, du musst viel beten und so, und es wird sehr schwierig, also Josua, komm ein bisschen runter. Sondern Gott sagt ihm, Josua, sei mutig und stark. Dreimal. Also in der Übersetzung wird es auch ein bisschen unterschiedlich übersetzt, aber im Prinzip die Botschaft ist dreimal dasselbe. Sei mutig und stark oder entschlossen. Dreimal sagt ihm Gott das. Und ich habe vorher schon gesagt, in der Bibel finden wir 100 Mal dieses fürchte dich nicht. Und ich glaube persönlich, dass es eines der größten Probleme von uns Menschen ist, dass wir uns manchmal zu sehr fürchten, dass wir vor diesen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht die richtige Haltung haben. Und Gott sagt dem Josua, sei mutig, geh vorwärts. Und die Begründung ist auch da, weil ich bin bei dir, weil ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und ich habe mich gefragt, was hatte sich geändert von der Zeit, als Josua so kühn war und gesagt hat, ja klar, kriegen wir das hin, zu der Zeit, wo jetzt Josua diese Worte empfangen hat. Und ich denke, die Veränderung ist relativ offensichtlich. Vorher war Josua der zweite Mann. Oder vielleicht noch nicht mal der zweite Mann. Aber er war nicht verantwortlich. Er hat gesagt, Mose, wenn du vorwärts gehst, ich gehe mit. Mit dir und mit Gott, da kriegen wir das hin. Aber jetzt war Mose tot. Und jetzt hatte Josua die Verantwortung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist ein Unterschied, ob du auf dem Beifahrersitz sitzt oder ob du am Steuer sitzt. Auf dem Beifahrersitz ist alles ganz einfach. Deutschland hat 80 Millionen Trainer. Und ich bin sicher, dass du, wenn du das Spiel angeschaut hast, was ich nicht getan habe, aber keine Ahnung, ich war jetzt auch froh, dass ich es nicht getan habe, 0-0, finde ich immer langweilig, aber gegen England, ich bin sicher, dass von diesen 80 Millionen, haben ja nicht so viel angeguckt, aber dass viele Millionen vor den Fernsehern saßen und gedacht haben, also wenn ich Jogi Löw wäre, ich hätte es anders gemacht. Oder wenn ich da mitgespielt hätte, den hätte ich doch auch noch nicht gekriegt. Oder? Schon mal gesagt? Oder erinnere mich noch, als Khedira aus 2 Meter Entfernung den Ball über die Latte geschossen hat. Da wusste ganz Deutschland, dass sie das besser hätten machen können. Aber eins sage ich euch, wenn du auf der Trainerbank sitzt oder wenn du auf dem Spielfeld stehst, dann sieht es da plötzlich anders aus. Manche von euch wissen vielleicht, dass es da so eine Show gibt im Fernsehen, die heißt Wer wird Millionär? Und da weiß man immer alles, wenn man daheim sitzt. Wenn er dann auf dem Stuhl sitzt, sieht es anders aus. Genau, also. Josua war plötzlich nicht mehr auf dem Beifahrersitz. Josua war nicht mehr der, der aus dem Hintergrund sagen könnte, ja komm, lass uns machen. Josua war der, der verantwortlich war. Und ich glaube, dass dem Josua das zu schaffen gemacht hat, dass er gesagt hat, naja, wenn es jetzt schief geht, wer wird schuldig sein? Dann kann ich nicht sagen, ja, Mose hat es gemacht, Mose hat die Entscheidung getroffen, sondern war er dran. Und es hat sich nichts daran geändert, dass Gott bei ihnen war. Es hat sich nichts an den Verheißungen Gottes geändert. Es hat sich überhaupt nichts an den Voraussetzungen geändert, nur dass Mose nicht mehr dran war. Und plötzlich sinkt der Mut von Josua. Und plötzlich wird der Josua offensichtlich kleinmütig und ängstlich. Und ich glaube, dass das immer wieder so eine Gefahr ist auch in unserem Leben, dass wir entmutigt werden, dass wir die Probleme größer sehen, als sie sind. Und dass wir uns entmutigen lassen, dass wir nicht bereit sind, vorwärts zu gehen, obwohl Gott Zusagen gemacht hat, obwohl wir eigentlich wissen, was richtig ist. Und ich muss so ein bisschen an David denken und Goliath. Und diese Einstellung habt ihr sicher auch schon gehört. Die einen sagen, der Riese ist so groß, das ist so schwierig, den zu besiegen. Was soll ich armer, kleiner David dagegen nur machen? Und die Einstellung, die David offensichtlich hatte, dass er gesagt hat, super, der Goliath ist so groß, ich kann gar nicht vorbeischießen. Man kann die Dinge immer verschieden sehen. Manche Leute sagen, boah, die Herausforderungen sind so groß, das ist mir zu schwer. Und manche Leute sagen, boah, endlich mal eine richtige Herausforderung. Und Josua war in dieser Situation und war vermutlich schon ein bisschen, ein bisschen eingeschüchtert und fragend, ob das wohl alles funktionieren wird. Es gibt so einen Spruch, der hängt, glaube ich, manchmal in Küchen oder in Häusern, der heißt, wie der Tag, so die Kraft. Habt ihr schon mal gehört? Wie der Tag, so die Kraft. Also das heißt einfach, egal was auf dich zukommt, Gott wird dir immer die Kraft geben, die du für diesen Tag brauchst. Wenn es ein Tag ist, der einfach funktioniert, wenn es ein Tag ist, in dem es keine großen Herausforderungen gibt, dann brauchst du nicht so viel Kraft. Aber wenn es drauf ankommt, dann musst du nicht sagen, boah, wie soll ich das hinkriegen, sondern kannst du sagen, Gott wird mir die Kraft schenken. Und das ist das, was wir im Neuen Testament immer wieder sehen. Wenn Gott zu seinen Jüngern oder wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr müsst euch keine Gedanken machen, was ihr sagen werdet, wenn ihr vor Könige gestellt werdet oder vor hohe Menschen gestellt werden. Macht euren Mund auf und ich will den füllen. Macht dir keine Gedanken, was du sagen wirst. Ich werde dir die Worte in den Mund legen. Und so war es jetzt bei Josua. Josua stand vor dieser großen Aufgabe und es war eine große Aufgabe, aber sie hatten eine klare Verheißung Gottes. In unserem Hauskreis lesen wir gerade die Geschichte von Abraham. Und Abraham hat von Gott diese Verheißung bekommen, dass dieses Land seinen Nachkommen gehören würde, von Ägypten bis was weiß ich wohin. Und Gott hat ihm das ganze Land gezeigt und hat gesagt, er soll da drin rumreisen und sich das anschauen. Und Gott hat ihm mehrfach diese Verheißung gegeben, dieses Land werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und jetzt waren die Nachkommen da und Josua wusste, dass es diese Verheißung gab. Und Gott hat auch zu Zeiten von Mose immer wieder geredet, hat immer wieder gesagt, Leute, ich führe euch aus Ägypten in dieses gelobte Land, in dieses versprochene Land, in dieses Land, in dem Milch und Honig fließt. Und ich werde euch dieses Land geben und ihr werdet in diesem Land Frieden haben, ihr werdet darin wohnen. Und das war ein Versprechen Gottes. Und trotzdem brauchte Josua diese Ermutigung, sei mutig, geh vorwärts, es wird so kommen, wie ich es gesagt habe. Jetzt sagst du vielleicht, aber gut, dann war doch alles klar. Gott hat es gesagt, wir glauben das und vorwärts. Ich frage mich manchmal so, wie ist es in unserem Leben? Hast du persönliche Verheißungen? Hast du Verheißungen, wo du sagst, ja, da hat Gott zu mir geredet, aber irgendwie... Wie gesagt, wir lesen gerade in unserem Hauskreis Abraham. Abraham hat mit 75 Jahren zum ersten Mal das Versprechen Gottes bekommen, dass er Nachkommen haben wird. Und diese Nachkommen in diesem Land leben werden. Bloß mit 75 hatte Abraham noch keinen Sohn. Dann 12 Jahre später oder sowas, erneuert Gott dieses Versprechen. Und er sagt, Abraham, du wirst viele Kinder haben oder du wirst viele Nachkommen haben. Kurze Zeit später betet Abraham und sagt, Gott, also ich weiß, dass du noch was gesagt hast, aber irgendwie, ich sehe nichts. Mein Knecht wird mal meine Ländereien erben. Und dann kommt seine Frau auf den wunderbaren Gedanken, dass er doch mit seiner Magd schlafen könnte und mit der Nachkommen zeugen könnte und so. Das ist nun wieder eine ganz andere Geschichte. Und wir sehen, dass auch bei Abraham das nicht ganz so einfach war. Und dann ist er 99. Und er hat immer noch kein Kind. Er hatte eine Verheißung. Aber diese Verheißung ist irgendwie manchmal nicht so zu sehen. Und dann mit 100 endlich kommt der verheißene Sohn. Hast du eine Verheißung, die Gott dir gegeben hat? Haben wir als Gemeinde eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat? Als Laubheimer Gemeinde oder als Leib Christi? Was gibt es für Verheißungen, die wir in unserem Leben aufnehmen sollten, wo wir daran denken sollten? Hat Gott uns ein Land gegeben, was wir einnehmen sollten? Und wenn du es ja sagst zu einer dieser Fragen oder hoffentlich zu allen dieser Fragen, dann ist es wichtig, dass wir sagen, okay, das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat und diese Verheißung, die ist nicht nur, jetzt lehnen wir uns zurück und schauen mal, was Gott macht, sondern diese Verheißung, die ist immer auch mit einem Auftrag verbunden, nämlich wir gehen vorwärts und wir nehmen dieses Land ein, was Gott uns gegeben hat. Kennt jemand die Verheißung Gottes, die Gott unserer Gemeinde gegeben hat? Ja? Da hängt sie. In einer anderen Übersetzung. Ich lese euch die nochmal vor. Jeremia 30, Vers 19. Lobgesang wird dort erschallen, die Stimme fröhlicher Menschen. Hallo, ihr fröhlichen Menschen. Ich will ihre Zahl vermehren, sie sollen nicht weniger werden. Ich will ihnen Ehre verschaffen, sie sollen nicht verachtet werden. Ah, danke. Das ist die Verheißung, die Gott unserer Gemeinde gegeben hat, ganz früh, als die Gemeinde gegründet wurde. Und als wir damals aus steuerlichen Gründen noch so einen Verein gründen mussten, da war die Tageslosung just an diesem Tag genau dasselbe Wort. Und das ist was, was Gott uns immer wieder sagt. Es wird Lobgesang erschallen. So, das sind wir, wenn wir singen. Aber nicht bloß, sondern wenn wir so leben, wie Gott es gefällt, wenn wir ihm Freude machen. Und er wird uns mehren und nicht mindern, so wie es Luther übersetzt. Er wird uns mehr machen, er wird uns wachsen lassen. Und das ist das, weshalb ich zuversichtlich bin, dass wir diesen Saal, den wir da unten demnächst bauen werden, füllen werden. Und dass Gott sich zu seinen Verheißungen stellen wird. Und dass es nicht rückwärts gehen wird, sondern dass es vorwärts gehen wird. Und dass wir dieses Land einnehmen werden. Und Geschwister, es geht nicht um das Gebäude. Das Gebäude ist Mittel zum Zweck. Das Gebäude ist, das muss auch sein. Wenn wir es anders machen könnten, würden wir es vielleicht anders machen. Aber wir merken einfach, dass wir unseren Dienst nicht mehr so ausführen können, wie wir das eigentlich müssten. Wir möchten die Menschen in Laubheim erreichen. Aber wenn die Leute hier reinkommen, sagen sie, was soll ich da? Ist ja schon alles voll. Unsere Kinder haben keinen Platz mehr. Es gibt so viele Gründe, weshalb wir gesagt haben, okay, dieses Gebäude ist Mittel zum Zweck. Aber das Ziel, was wir haben, unser Land ist eigentlich noch nicht mal das Gebäude. Das Gebäude ist vielleicht Jericho, keine Ahnung. Aber unser Land ist Laubheim und sind die Menschen in Laubheim. Darum geht es und drumherum natürlich. Das sind diejenigen, an denen Gott Interesse hat. Und damit wir diesen Menschen richtig dienen können und damit wir als Gemeinde richtig arbeiten können, deswegen haben wir dieses Projekt angepackt. Und deswegen sagen wir, Gott hat die Verheißung gegeben und wir gehen vorwärts. Wir sind mutig und kühn. Amen. So, und jetzt kommt so was. Gott gibt dem Josua nicht einen Freibrief. Er sagt nicht, lehn dich zurück, ich mache das alles für euch. Sondern er sagt, achte genau auf die Weisungen, die ich Mose gegeben habe. Achte auf jedes einzelne Wort. So, wir können nicht die Spielregeln ändern. Ich unterhalte mich immer mal wieder mit Menschen, die Fragen haben, warum wir Dinge so machen, wie wir sie machen. Also da geht es zum Beispiel um die Frage, die ich vorher angesprochen habe, mit der Taufe. Wir sehen das aus der Bibel so, andere sehen das anders, die sollen das so machen, wie sie das sehen, aber wir sehen das so, dass wir eben Menschen taufen, dann, wenn sie eine Entscheidung für den Glauben getroffen haben. Wir können das nicht einfach ändern, sondern das ist das, wie wir sehen, wie Gott uns das gesagt hat. Also machen wir das so. Ich hatte kürzlich eine Unterhaltung mit jemand, wie das mit dem Dienst der Frau aussieht, wie wir das bei uns handhaben. Und ich habe gesagt, weißt du, das ist meine biblische Sicht der Dinge. Andere sehen das anders. Die machen das so, wie sie das für richtig halten. Ich muss es so machen, wie ich es aus der Schrift sehe. Und ich kann das nicht einfach ändern. Zwischen Mann und Frau, vor der Ehe, nach der Ehe, wir können die Dinge nicht einfach so machen, wie uns das gefällt oder wie es vielleicht moderner wäre. Überhaupt unsere Sexualität mit gleichem Geschlecht oder mit verschiedenem Geschlecht oder so. Wir können die Spielregeln nicht einfach so ändern, wie wir das möchten, sondern wir müssen uns an das halten, was Gott uns gegeben hat. Und natürlich hat jeder seine eigene Erkenntnis. Und deswegen gibt es eben auch verschiedene Ausprägungen, sage ich jetzt mal, von Gemeinden. Aber wir sind gebunden, das so zu machen, wie wir es verstehen und wie Gott uns das gezeigt hat. Und davon sollten wir nicht zur Linken und nicht zur Rechten abweichen. Und deswegen versuchen wir als Gemeinde, die Dinge eben so zu machen, wie wir sie im Wort Gottes sehen. Und Gottes Weisungen sind, jetzt habe ich immer davon gesprochen, dass es manche Leute anders sehen, aber sage ich mal, 90-95% der Dinge werden von allen Menschen gleich gesehen. Und das Wort Gottes ist in so vielen Dingen vollkommen klar, vollkommen eindeutig. Ob uns das immer gefällt, ob das immer in unser Lebenskonzept passt, ist was anderes. Ja, Gottes Wort sagt, man soll nicht lügen. Ja, aber bei der Steuererklärung, also ganz ehrlich, kann man nicht sein, oder? Und dann fangen wir schon an, ja, weißt du, da muss man schon Verständnis dafür haben oder so eine kleine Notlüge hier und da. Und versteht ihr, wir fangen bei so vielen Dingen im Kleinen an, wo wir sagen, ja, muss man ja nicht so eng sehen oder ja, da kann man ja schon mal und ja, das machen doch irgendwie alle und so. Aber die Anweisung, die Josua hier von Gott bekommt, ist, halte dich an das, was ich meinem Knecht Mose gesagt habe, und weiche nicht davon ab, nicht zur Linken, nicht zur Rechten, sondern mach es genauso, wie ich es ihm gesagt habe. Und wenn wir von Jericho vorher gesprochen haben, dann müssen wir auch an Ai denken. Ai, also jetzt nicht das Frühstücksei, sondern das war eine Stadt neben Jericho. Und nachdem der Riesensieg bei Jericho passiert ist, wo Gott auf übernatürliche Weise eingegriffen hat und wo das Volk Israel einen Sieg davongetragen hat, der nicht zu erwarten war, da war dieses kleine Dorf Ai direkt nebendran. Und plötzlich haben sie dermaßen eins auf die Mütze bekommen und etliche Männer haben ihr Leben verloren. Und Josua fragt Gott, was ist los? Was ist mit deinen Verheißungen? Hör mal, da sind Menschen gestorben. Ich dachte, wir werden hier siegen. Und Gott sagt, Josua, ihr habt euch nicht an das gehalten, was ich euch gesagt habe. Da war einer unter euch, der hat sich was genommen von der Beute. Und ich habe gesagt, diese Beute, die ist heilig. Niemand darf sich was davon nehmen. Und einer hat es trotzdem getan. Einer hat gesagt, das muss man nicht so eng sehen. Und das ganze Volk hat gelitten darunter. So, die Anweisung, die Josua bekommt, ist, schau dir das Wort Gottes, so interpretiere ich das jetzt mal, schau dir das Wort Gottes genau an, studier da drin. Es heißt hier, sag es Tag und Nacht auf. Denke immer wieder darüber nach. Mach dir Gedanken darüber, wie es gedacht ist. Sei nicht nachlässig da drin. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe. Lies im Wort Gottes, lies in der Bibel. Schau nach, was Gott wirklich denkt. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir brauchen... gut, manchmal ist es hilfreich, wenn uns jemand eine Hilfestellung gibt, wie man Dinge verstehen kann. Aber grundsätzlich möchte Gott uns zu reifen Christen machen. Wir lesen das Wort Gottes und der Heilige Geist spricht zu uns und wir verstehen, was da steht. Das ist das Ziel, worauf wir hinarbeiten. Und tu das. Lies im Wort Gottes. Lass dir von Gott sagen, was für dich dran ist. Frag ihn bei Entscheidungen und tu das, was er will. Das Volk Gottes war in Jericho ungehorsam und hat in eine Niederlage erhalten. Und deswegen müssen wir vielleicht manchmal wieder zurück und müssen Dinge richtig stellen, müssen Dinge richtig machen, müssen ein, zwei Schritte zurückgehen und sagen, okay, das müssen wir in Ordnung bringen. Gott sagt zu Josua, wenn du dich an alles hältst, was in meinem Wort steht, dann wirst du Erfolg haben. Der Umkehrschluss ist auch klar. Wenn du das nicht tust, dann wirst du keinen Erfolg haben oder eben nicht immer. Aber wenn wir Gottes Wort umsetzen, dann werden wir den Auftrag erfüllen, den er uns gegeben hat. Und zum Schluss kommt er nochmal drauf und sagt, Josua, ich sage dir es nochmal, sei mutig und stark. Sei mutig und entschlossen oder wie auch immer man es übersetzen will. Und es musste Gott ihm auch deswegen sagen, weil die Aufgabe, die vor ihnen war, eigentlich zu groß war. Dieses ganze Land einzunehmen, vor allem Jericho. Jericho hatte riesengroße Mauern und sie hatten keine Belagerungsgeräte. Das, was sie da gemacht haben, war auch keine Belagerung. Ich meine, wie oft sind sie um die Stadt rumgezogen? Sieben ist nicht ganz richtig. Nein. 13 Mal. 6 Tage lang einmal und am 7. Tag 7 Mal. Also, sie sind insgesamt 13 Mal um die Stadt rumgezogen. Und ich persönlich, jetzt kann ich ja ehrlich sein, ich bin ja nicht dabei und kann auch nichts mehr passieren, ist schon hinter uns. Ich persönlich hätte gedacht, der Josua, der hat eine andere Klatsche. Oder ich hätte gesagt, also Mose hätte es anders gemacht. Der hat wahrscheinlich keinen Mut. Der lässt uns jetzt um die Stadt rumziehen, weil ihm nichts einfällt. Vielleicht sollten wir doch jemand anders raussuchen als Leiter oder vielleicht eine andere Stadt. Lassen wir Jericho einfach links oder rechts liegen, gehen woanders hin. Aber hör mal, was soll das bringen, um die Stadt rumziehen und dabei noch still sein? Vielleicht ist das schon mal überlegt. Nichts sagen. Ich finde es beim Schweigemarsch bei den Rentschern schon immer so schwierig genug. Und da geht es nicht um eine ganze Stadt rum, da muss man bloß, keine Ahnung, 10 Minuten oder Viertelstunde oder sowas still sein. Und selbst das kriegen wir nicht hin. Wir könnten ja sagen, vor dem Gottesdienst, da gehen wir hier ums Haus und niemand darf was sagen. Mach mir da keine Illusionen, das würde nicht funktionieren. Und diese Aufgabe, die sie zu tun hatten, dieses Land einzunehmen mit Leuten, die eigentlich nicht kampferprobt waren, war eigentlich zu groß. Aus eigener Kraft wäre das nicht zu schaffen gewesen. Und ihr könnt euch ja schon denken, dass diese Predigt ja auch einen gewissen Hintergrund hat. Ich habe das ja auch schon jetzt immer wieder angesprochen. Und ich glaube auch für uns, wir versuchen schon, keine vollkommen unkalkulierbaren Risiken einzugehen mit diesem Bau. Aber wir sehen natürlich schon, dass das uns bis an die Grenzen bringt dessen, was Menschen möglich ist. Und ich denke mir manchmal so, ich würde eigentlich lieber gern so etwas innerhalb dieser Grenzen bleiben. Also ich überlege mir, was ist menschlich drin und dann machen wir es ein bisschen kleiner, damit es auf jeden Fall funktioniert, oder? Würde das auch so machen? Das ist so. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, als Herbert Grönemeyer so ein aufsteigender Star war, habe ich mal ein Interview mit ihm gelesen. Und haben sie ihn gefragt, warum sich seine Stimme immer so gepresst anhört, wenn er singt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Nicht unbedingt das, was man im Gesangsunterricht lernt. Und er hat gesagt, ja, er macht es so. Er schreibt das Lied und wenn er fertig ist, dann nimmt er die höchste Note und macht die so hoch, dass er sie gerade noch singen kann. Und dann macht er es noch einen Ton höher. Da habe ich gedacht, okay, so kann man es auch machen. Dann hat man einen besonderen Klang. Hat ja auch funktioniert, das Konzept. Auf uns übertragen würde das heißen, wir machen das so, dass wir es menschlich gesehen gerade noch hinkriegen und dann gehen wir noch ein bisschen drüber, damit Gott noch ein Wunder tun kann. Wie fühlst du dich dabei? Ich fühle mich nicht wohl. Aber das Problem ist nicht, ob wir uns wohlfühlen oder nicht, sondern Gott hat einen Plan und Gott möchte sich verherrlichen. Ich habe vorher das mit Wer wird Millionär erzählt. Manche haben die Anspielung vielleicht nicht ganz verstanden. Für diejenigen, die es nicht wissen, euer Pastor war schon in der Sendung. Ich wollte ein bisschen Geld gewinnen für unsere Schule in Ulm. Hat auch fast geklappt, aber eben nur fast. Wir hatten so den Eindruck, dass Gott gesagt hat, wisst ihr was, ihr könnt es mit menschlichen Mitteln machen, das ist auch in Ordnung, aber das ist meine Schule und ich werde diese Schule bauen. Wir brauchen das Geld von RTL nicht. Ich werde es tun. Und natürlich können wir alles mit menschlichen Mitteln tun und natürlich sollen wir auch nicht faul sein. Und wenn ihr euch die Geschichte anschaut, es war ja nicht so, dass das Volk immer nur zugeguckt hat. Stimmt, bei Jericho sind die Mauern gefallen, ohne dass das Volk was getan hat. Aber in den allermeisten Fällen und auch bei Jericho, die sind dann nachher reingegangen und haben die Stadt auch noch eingenommen, nachdem die Mauern gefallen waren. Es ist schon so, dass wir menschlich auch was dazu tun dürfen und sollen, was wir können. Und das sollen wir tun und wir sollen entschlossen sein und mutig und vorwärts gehen und wir sollen fleißig sein und nicht nachlässig, komme ich gleich noch drauf. Aber es braucht einfach auch diesen Mut zu sagen, okay, Gott, das ist vielleicht etwas größer, als ich mir vorstellen kann, aber ich tue es trotzdem. Weil ich weiß, dass du dabei bist und weil ich weiß, dass du mich nicht fallen lässt. Und deswegen sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass dieses Projekt, was wir jetzt angepackt haben, dass das zur Ehre Gottes funktionieren wird. Wir tun menschlich, was geht, ihr tut menschlich, was geht und am Ende vertrauen wir darauf, dass Gott das Ganze segnet. Und dass das am Ende dabei rauskommt, was eigentlich geplant ist, nämlich dass Menschen diesen Saal füllen. Und zwar nicht Menschen, die irgendwo herkommen aus anderen Gemeinden, das ist auch in Ordnung, oder Leute, die herziehen, die schon Christen sind. Oder auch unsere eigenen Kinder, das ist auch gut und richtig, und dass die zu Kindern Gottes werden und so. Aber das, was wir unbedingt auch wollen, ist, dass Menschen, die jetzt noch keine Beziehung zu Jesus haben, eine Beziehung zu Jesus finden. Ob das nun bei uns ist oder woanders, das ist noch nicht mal so furchtbar tragisch, aber das ist unsere Verantwortung. Dass Menschen zu uns kommen, hier das Wort Gottes hören und dass sie verstehen, dass Gott sie liebt, dass sie ihr Leben ihm anvertrauen und rausfinden, dass Gott so viel mehr zu geben hat und dass Gott ein ewiges Leben hat, was für uns ist und dass Gott sich um unsere Schuld kümmert und dass er uns ein neues Leben schenkt. Und das ist unsere Vision, unser Wunsch für unsere Gemeinde und für diese Stadt. Amen. Genau. Ich bin noch nicht ganz fertig. Bisschen was habe ich noch, einen letzten Abschnitt, der jetzt noch nicht mal was mit Josua zu tun hat, sondern ich habe mir gedacht, der Josua, wenn ich nur ansehe, wie der seinen Auftrag ausgeführt hat, dann stelle ich fest, der Josua ist jetzt nicht hergegangen und hat gesagt, okay, alles klar, Gott macht es, sondern Gott hat gesagt, sei mutig und entschlossen. Im Prinzip hat er gesagt, sei, also ich habe darüber nachgedacht, sei stark. stellt euch vor, wir sind beim Umzug und da steht ein Klavier und du versuchst, das Klavier hochzuheben. Und dann komme ich und sage, als dein Pastor sage ich dir, sei stark. Und dann hebst du das Klavier hoch, kein Problem, oder? Du musst ja nur stark sein. Es macht überhaupt keinen Sinn, jemand zu sagen, sei stark. Also der ist halt so stark, wie er ist, oder? Warum sagt Gott zu ihm, sei stark? Ich glaube, das ist letztendlich nicht gemeint, dass Gott sagt, ich sage dir das und dann passiert das plötzlich auf wundersame Weise. Beim Gideon formuliert Gott es etwas anders. Und das hat mich immer auch schon fasziniert, wo Gott zu Gideon sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Gott sagt, geh hin mit der Kraft, die du hast und setz diese Kraft ein. Und ich bin dein Flaschenzug oder wie auch immer man das nun übersetzen will oder so. Ich werde diese Kraft vervielfältigen. Ich werde das tun, was du nicht tun kannst. Ich werde einfach mit dabei sein. So wie das kleine Kind, was der Mama hilft, den Einkaufskorb zu tragen. Trag diesen Korb mit deiner Kraft. Natürlich ist das Kind überfordert mit dem Korb, aber auf der anderen Seite trägt die Mutter noch mit. Aber unsere Aufgabe ist, diesen Korb zu tragen, mit unserer Kraft hinzugehen. Und da gibt es eine Stelle, die ich euch diesbezüglich noch am Ende mitgeben möchte, aus Römer 12, Vers 11. Da schreibt Paulus, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Der Josua, der hatte diesen Auftrag, das Land einzunehmen. Und er hat jetzt von Gott die Verheißung bekommen, sei mutig und stark und tu es, ich will mit dir sein. Und jetzt war die Aufgabe vom Josua eben nicht träge zu sein, nicht einen Gang zurückzuschalten, zu sagen, so Gott übernimmt jetzt, sondern brennend zu sein. So, das Problem, was wir manchmal haben, ist nicht so sehr, dass wir entmutigt sind, sondern dass wir träge sind. Wir haben uns eingerichtet. Hier sitzen einige Leute, die sind schon ein paar Jahre im Glauben dabei. Und ich gehöre selber zu der Gruppe. Deswegen sprechen wir mal so unter uns. Ihr anderen könnt mal ganz kurz weghören. Oder ihr dürft da zuhören, wenn ihr wollt. Als du zum Glauben gekommen bist, hast du gebrannt für Jesus? Hast du seltsame Dinge gemacht? Hast du manchmal über die Stränge geschlagen? Klar, das macht jeder. Wenn wir darüber nachdenken, wie war unsere Beziehung zu unserer Frau oder zu unserer Freundin, ganz am Anfang, wir haben verrückte Dinge gemacht, oder? Hattest du mal eine Telefonrechnung jenseits der 100 Mark? Ich hatte eine. Verrückte Dinge gemacht. Warum? Weil die Liebe gebrannt hat, oder? Und wer kommt jetzt her und sagt, hör mal, sowas darfst du nicht machen? Bekannst du nur? Sowas tut man nicht. Nein, wir sagen, cool, die sind richtig verliebt bis über beide Ohren. Und ich denke, wir dürfen auch in unserer Beziehung zu Gott so eine ähnliche Haltung haben. Der Gemeinde in Ephesus sagt Jesus, hör mal, ich habe ein kleines Problem mit dir. Es ist alles gut bei dir, aber weißt du, eine Sache, du hast die erste Liebe verlassen. Die Liebe ist ein bisschen kühler geworden. Wir würden vielleicht sagen, ein bisschen reifer. Ah, wir sind nicht mehr so verrückt wie früher. Jesus sagt, du, da ist was kalt geworden. Und was sagt Jesus dieser Gemeinde? Du musst darum beten, dass die Liebe wieder brennt. Du musst mehr Gottesdienste besuchen. Du musst mehr Bibel lesen. Du musst mehr, was musst du machen? Ja, nicht zurück zur ersten Liebe, eben. Ganz genau. Tue die ersten Werke. Gott sagt nicht, warte, bis die Liebe wieder kommt. Und das sage ich euch, ihr Ehepartner, die ihr schon lange verheiratet seid. Wartet nicht, dass die Liebe wieder kommt. Tu die ersten Werke. Tu die ersten Werke und dann wird die Liebe hinterherkommen. Tu die ersten Werke. So, ich habe mir überlegt, was wäre ein Beispiel für träge. Träge wäre, wenn ich mich nur um mich selber drehe. Ich, mich, meiner, mir. Herr segne alle vier. Kennt ihr ja. Oder wir wollen Laubheim erreichen, aber ich kenne gar keine Laubheimer. Kann ich leider nicht mithelfen. Das wäre träge, oder? Oder ich kann nichts. Ich habe keine Gaben von Gott bekommen. Ich könnte jetzt zu jedem auch noch was sagen, aber ich denke, ich brauche es gar nicht. Das ist so ein Beispiel für, ich bin träge. Oder dieser Satz, man kann ja alles übertreiben. Natürlich, das ist richtig, man kann immer alles übertreiben. Typischerweise wird er immer dann gesagt, wenn man eigentlich was tun sollte und keine Lust hat. Oder wenn man es vielleicht ein bisschen zu seltsam findet. Oder ich habe keine Lust zum Beten. Oder eigentlich sollte ich den und den anrufen, aber ich mache das lieber später oder verschiebt es irgendwie. Auf der anderen Seite, was sind Beispiele für brennend? Wir beschäftigen uns damit, wo kann ich eigentlich Leute aus Laubheim treffen? Im Fitnessstudio zum Beispiel. Wäre eine Möglichkeit. Wissen Sie, ich bin sonntags da oben. Bald nicht mehr, aber da sind Sie da drüben. Könnte ja auch sagen. Ja. Oder ich gehe in einen Verein. Oder ich gehe, keine Ahnung, in die Bäckerei. Oder was weiß ich, wo wir die Leute treffen können. Aber es ist bei mir auf dem Herzen. Ich möchte Kontakt zu den Leuten. Ich möchte ihnen was über Jesus sagen. Ich warte nicht bloß, bis Gott mir eine Gelegenheit vor die Füße legt. Und ich stelle fest, wisst ihr, ich sage das jetzt so, als ob ich alles richtig mache und ihr die Bösen seid, aber ich stelle bei mir fest, ich bin auch schon lange gläubig. Und es ist manches so geworden, versteht ihr? Und man lebt so in seinem Alltag und das Leben lebt so vor sich hin. Aber brennend im Geist zu sein, ist oft was anderes. Oder klassische pfingstliche Geschichte, ich kann in Zungen reden, preis dem Herrn, ich bin ein besserer Christ als du. Nein, der zweite Satz heißt, ich bete darum, dass ich auslegen kann. Ich bete darum, dass ich weissagen kann. Ich bete darum, dass ich, keine Ahnung, Kranke heilen kann oder sowas. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ist. Ich möchte dienen, ich möchte mehr. Ich möchte, dass Gott mich besser benutzen kann. Oder wen kann ich zum Gottesdienst einladen? Zu welchem Gottesdienst kann ich das tun? Wie mache ich das am geschicktesten? Wie stelle ich das an? Wie kann ich meinen Nachbarn bestechen, dass der wohlgesonnen ist oder was weiß ich was? Also ihr merkt, könnt auf ganz viele Sachen noch kommen. Wofür ich euch heute Morgen gewinnen möchte, ist, dass wir sagen, okay, da ist eine Herausforderung. Gott hat uns dahingestellt und ja, es ist schwierig. Es ist groß, Laubheim zu erreichen, eine Spur zu groß für mich. Der Bau, ja, ein bisschen viel Geld, keine Ahnung, irgendwie. Ja. Oder wir sagen, komm, Gott hat es gesagt, Gott hat uns die Verheißung gegeben, ich will sie mehr und nicht mindern, aber Lobgesang erschallen und ich lese das nochmal vor, ich finde das so schön, weil das euch betrifft. Lobgesang wird dort erschallen, die Stimme fröhlicher Menschen. Da steht frohes Lachen, aber ich fand es so schön, die Stimme fröhlicher Menschen. Vor einiger Zeit hat André hier Zeugnis gegeben und ich hoffe, ihr habt euch den Satz gut hinter die Ohren geschrieben, was er gesagt hat, er ist hierher gekommen. Warum? Weil er nette Leute treffen wollte. Also er ist wiedergekommen, weil er gesagt hat, hier gibt es nette Leute und das brauche ich. Und das wünsche ich mir so sehr, dass die Leute hierher kommen. Vielleicht finden Sie am Anfang vieles etwas seltsam, aber das sind nette Leute, es sind freundliche Leute, es sind fröhliche Leute, da gibt es Lobgesang. Genau, und dann wird es vorwärts gehen. Und das ist die Verheißung, die wir von Gott haben. Und wisst ihr was, wenn ein kleines Kind, also sie macht jetzt noch nicht solche Sachen, aber irgendwann wird sie größer werden und dann wird sie irgendwann mal im Vertrauen darauf, dass ihr Papa auf sie aufpasst und da ist, dann wird sie auf einen hohen Baum klettern oder auf eine Mauer oder keine Ahnung, irgendwas Seltsames machen. Und Papa und Mama werden den Atem anhalten und sagen, und dann kommt das Kind irgendwo hin und da geht irgendwas schief und dann werden Papa und Mama die Hände hinter dem Rücken verschränken und sagen, hab ich gesagt, die soll da hochklettern? Ne, das soll jetzt mal gucken, was sie davon hat. Oder? Wer von den Eltern würde sowas tun? Und ich bin sicher, selbst dann, wenn wir vielleicht in manchen Punkten auch nicht so hundertprozentig auf Gottes Wegen gehen, wir wollen es irgendwie richtig machen, aber im Überschwang unserer Liebe gehen wir vielleicht einen Schritt zu weit oder wie auch immer. Gott ist da. Er hat gesagt, ich bin treu, selbst wenn ihr untreu seid. Und deswegen, du brauchst keine Angst haben, dass du zu weit gehst, dass du zu viel tust für ihn. Gott wird da ganz sanft zu dir reden und sagen, jetzt ist genug, jetzt darfst du einen Gang zurückschalten. Aber ich glaube, wir haben eher das Problem, dass wir einen Gang hochschalten müssen, mehr Gas geben müssen. Warum? Weil Gott uns sonst in die Hölle schickt oder weil Gott sonst, keine Ahnung, Unglück über uns kommen lässt. Nein, wir wollen das machen, weil wir ihn lieb haben, oder? Weil wir Freude darin haben, dass Gottes Reich wächst. Weil wir das Ziel haben, dass Menschen erfahren, wie gut Gott ist. Und deswegen, wir müssen nicht Zeugnis geben. Wir müssen nicht mit Menschen reden. Du musst nicht mit deinem Nachbarn reden. Du musst deine Freunde nicht zum Gottesdienst einladen. Aber ich will, genau, das ist eine Haltung. Aber du darfst. Du hast die Möglichkeit dazu. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir verkaufen den Leuten keine Staubsauger, oder? Wir hatten früher so eine Platte daheim, da war ein ganz guter Verkäufer, der hat gesagt, er hat einer Frau eine Melkmaschine verkauft und weil die nicht genügend Geld hatte, hat er ihre einzige Kuh in Zahlung genommen. Ja? Oder er hat eine Kuckucksuhr verkauft und noch ein Kilo Vogelfutter dazu. Das ist ja nicht das, was wir machen, oder? Wir versuchen die Leute ja nicht übers Ohr zu hauen. Wir versuchen ihnen das beste Angebot aller Zeiten zu machen. Amen? So, lass uns vorwärts gehen, mutig und stark sein. Vater, ich danke dir, dass du mit uns gehst und dass du uns einen Auftrag gegeben hast. Jedem von uns persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Und ich danke dir, Herr, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass du gesagt hast, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Herr, von deiner Seite aus ist alles geklärt. Und ich wünsche mir jetzt einfach, Herr, dass in vielen unserer Herzen diese Entscheidung reift, dass wir dir nachfolgen möchten. Dass wir bereit sind, dieses Risiko einzugehen, was eigentlich gar kein großes Risiko ist, in deinen Wegen zu folgen. Deine Verheißungen ernst zu nehmen, mit dir zu gehen. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du zu jedem einzelnen Herzen redest und dass du uns erinnerst an die Verheißungen und an die Aufträge, die du uns gegeben hast. Ich bitte dich, Herr, dass du in jedem einzelnen Herzen, was schon länger mit dir unterwegs ist, jetzt die Erinnerung wach machst, was die ersten Werke waren und wie es früher war. Und dass du in uns die Bereitschaft und den Entschluss reifen lässt, Herr, dass wir zurückgehen zur ersten Liebe und die ersten Werke tun. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns deine Vision von unserer Umgebung zeigst. Dass du uns die Menschen zeigst, mit denen wir zusammenkommen und dass du uns zeigst, was du für Pläne über sie hast und dass du uns bereit machst, in deinem Plan eine Rolle zu spielen und unseren Teil beizutragen, dass diese Menschen ewiges Leben in dir finden. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du unser Tun als Gemeinde segnest, Herr, dass du uns hilfst, an deinem Wort zu bleiben, dein Wort zu studieren, ganz genau zu beachten. Das, was niedergeschrieben ist und das, was du ganz aktuell von uns möchtest. Und dass wir nicht zur Linken und nicht zur Rechten abweichen, sondern dass wir auf deinem Weg gehen, Herr. Und dass wir dann genau das erleben werden, was du, Josua, gesagt hast, dass es uns gelingen wird, wozu du uns gesandt hast. Und ich danke dir, Herr, dass deine Pläne ausgeführt werden, weil du derjenige bist, der Sieger ist. Weil du derjenige bist, der keine begrenzten Ressourcen hat. Danke, Herr, du bist der Allmächtige und wir dürfen dir dienen. Und das macht uns froh. Amen.